wenn ich heute irgendwann nur noch so fix hier vorne hinschaue, nicht wundern, das sind Langzeitfolgen von den Predigtaufnahmen. Ich bin tatsächlich auch so aufgeregt, als hätte ich lange nicht mehr vor euch gepredigt. Zu Beginn, lasst uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir dafür, dass wir wieder hier zusammen sein dürfen, einander sehen dürfen. Und ich danke dir, dass du da bist, hier in unserer Mitte, aber auch bei denen, die zu Hause sind. Ich danke dir, dass du der ewig Treue bist, der stets da ist, auch wenn wir uns allein fühlen oder sogar einsam fühlen. Danke, dass du an unserer Seite bist. Bitte öffne du unsere Herzen für dich und dein Wort und führe und leite du uns in deiner Wahrheit und segne du alles Reden und Hören. Amen. Hast du Brot? Dieses Video, ganz ehrlich, hat mich, als ich das die ersten Male gesehen habe, geradezu aggressiv gemacht. Ich konnte es so mitfühlen. Und um dieses Penetrante, dieses ständig dranbleiben, soll es heute unter anderem auch gehen. Und zwar steht der Predigttext für heute in Lukas 11, Verse 5 bis 13. Und direkt davor kommt das Vaterunser. Und Jesus ist derjenige, der seine Jünger das Beten lehrt. Denn seine Jünger sehen, wie er betet und wie Jesu Gebetsleben aussieht und was das scheinbar mit ihm macht. Und das führt sie zu dieser einen Frage, wo es nur einmal in den Evangelien vorkommt, dass sie Jesus bitten, ihnen etwas ganz konkret beizubringen, etwas zu lehren. Und das ist Beten. Und da ich über das Vaterunser bei der Freizeit gepredigt habe, machen wir nun an der Stelle weiter, was danach kommt im Lukas-Evangelium. Wir lesen miteinander. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihm um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Zum Gleichnis zwischen von diesen Freunden. Ich weiß nicht, wie lange ihr abends wach seid. Noch vor einigen Jahren konnte regelmäßig einer meiner besten Freunde auch nachts um 12 und 12:30 anrufen. Und man saß noch am Schreibtisch, ist rangegangen, hat gesagt: Na, wie war dein Tag heute? Ja, ich bin auch noch nicht im Bett. Das verschiebt sich gerade so ein bisschen. Mitten in der Nacht klingelt ein Freund und sagt: Hast du nicht etwas? Das muss schon ein ziemlich guter Freund sein, zu dem man mitten in der Nacht geht, um ihn um etwas zu bitten, um eine verhältnismäßig Kleinigkeit. Und doch ist das, was Jesus hier beschreibt, etwas, was sehr gut möglich sein kann in seiner Zeit, in seiner Kultur. Denn zum einen haben dort die Leute durchaus sich auch abends und nachts auf Wanderschaften und Reisen begeben, weil es tagsüber einfach zu warm war. Und durchaus konnte es sein, dass ein Freund einen besucht und man wusste vorher nicht, dass der kommt. Und es kann auch sein, dass man dann nicht genau weiß, wann der denn wieder geht. Und ich rede nicht, ob in 2 oder 3 Stunden, sondern vielleicht mehr in 3 oder 5 oder 6 Tagen. In so einer Kultur bewegen wir uns gerade. Mir scheint im Schwäbischen, zumindest im Hohenloischen, war es so, wenn ein Besuch dann irgendwann zu anstrengend wurde, konnte man sagen, so, schön war's. Das war dann die freundliche Form zu sagen, jetzt ist gut, okay. Und es wurde erwartet, dass man das versteht. In dieser Kultur ist es genau andersrum. Da steht derjenige vor der Tür und es ist selbstverständlich, dass die Tür geöffnet wird, dass man ihn versorgt, dass man ihm zu essen gibt. Und wenn man dann nichts hat, dann ist das ziemlich peinlich. Und mir haben Kinder und Jugendliche aus dem arabischen Sprachraum, Mittleren Osten, Mittleren Nahen Osten, selbst gesagt, die in Deutschland leben, wenn zu uns Besuch kommt, dann geht es dem Besuch besser als uns. Und nach dem Motto, wenn die uns die Haare vom Kopf fressen, das ist okay. Ja, Besuch ist heilig. Und deshalb macht sich eben dieser Mann auf den Weg und sagt, okay, ich muss jetzt etwas besorgen. Und das muss eigentlich auch der andere Freund, den ich um Mitternacht aus dem Bett klingel, irgendwie verstehen. Bei dem wird es auch nicht anders gehen. Also eine Situation, in der sie in gewissen Zugzwängen stehen. Und dann dieser eine Freund, der sagt, hey, Kinder und alle schon im Bett. Man stelle sich vor, in dieser Zeit hatte nicht unbedingt jeder ein großes Haus mit einem Zimmer für jedes Kind, sondern es gab einen Raum und darin fand das ganze Leben statt. Und es gab eine Erhöhung in diesem Raum, auf dem auch ein Ofen stand und nachts haben sich alle Familienmitglieder um diesen Ofen geschart und haben dort geschlafen, Familienbett. Ja? Ich weiß nicht, wer dieses System kennt. Ich bin froh, dass ich es nicht kennengelernt habe. Aber genau, so in die Richtung. Und das Schöne ist, zusätzlich holt man noch das Vieh, was man hat, mit ins Haus über Nacht, damit es nicht gestohlen wird. Und es wärmt ja auch noch, ja, dieses Haus mit. Und dann wird die Tür, die eigentlich den ganzen Tag über offen steht, zugeschlossen, damit keiner reinkommt. Und dann klopft da jemand mitten in der Nacht in einer Kultur, in der gegen 18 Uhr etwa die Sonne untergehen dürfte. Wenn man nicht gerade elektrisches Licht hat, kann man da nicht mehr viel machen ab da und man geht ins Bett. Also mitten in der Nacht, nicht Tatort gerade erst rum, war eh noch wach, sondern alle haben schon geschlafen. Dann klopft es an der Tür und jemand weckt das ganze Haus auf. Vielen Dank für nichts. Und an der Stelle, ich glaube, viele, die selber Kinder haben, können da besser mitfühlen, aber allein meine Schwester, wenn ich die besucht habe und ihre Kinder waren noch sehr klein, dann durfte ich vorher anrufen, wenn ich vor der Haustür stand, damit ich ja nicht klingel, und das Kind wach macht, ja? Weil dann ist Rambazamba und dann ist erstmal wieder gar nichts mit irgendwie Zeit füreinander haben. Und genauso in dieser Situation. Und die spannende Herausforderung, in dieser Kultur war es klar, du kannst jederzeit zu jemandem kommen, eigentlich ist die Tür immer offen. Aber wenn die Tür zu ist, dann ist das Signal jetzt wirklich nicht. Und dieser Freund, der selbst einen Gast hat, wagt es, seinen Freund an die Tür anzuklopfen, aus dem Schlaf zu reißen, das ganze Haus aufzuwecken, nur um an diese Brote zu kommen. Von dem her hast du Brot, ja? Gesellschaftlich große Herausforderung und gleichzeitig ein wunderschönes Bild für das, was allein an dieser Stelle ja dieses Gleichnis über Gott und uns aussagt. Weil Jesus eben ganz deutlich macht, okay, und Gott ist dein Freund, zu dem du mitten in der Nacht an die Tür gehst und das ganze Haus aufweckst, damit du 3 Brote bekommst. Hätt auch noch bis morgen Zeit, stirbt keiner, aber das machst du. Einfach, weil es dran ist. Und wie ich schon sagte, ich würde mir gut überlegen, wen ich nachts um 12 aus dem Bett klingel oder auch morgens um 4 und mich begeistert solche Freundschaften, wo man tatsächlich mitten in der Nacht anrufen kann und es überhaupt kein Problem ist. Und der andere sagt, ich bin da, hier und jetzt, auf der Stelle. Und Gott stellt sich als so ein Freund vor. Und an dieser Stelle ist mir eins bewusst geworden, dass es schon, ja, vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt ist auf diese eine Bibelstelle hin, aber das ganze Lukas-Evangelium, in dem diese Geschichte steht, wird an einen Theophil geschrieben. Und Theophil heißt Gottesfreund. Und ich stelle mir gerade vor, wie dieser Theophil, der dieses Evangelium für sich bekommt, merkt, ich bin dieser Freund Gottes. Ich darf solch ein Freund von Gott sein. Und Gott ist für mich so ein Freund. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, hey, an der Stelle werden wir alle zu so einem kleinen Theophils. Ja, das müssen wir jetzt nicht zu Theophil Jetter werden, wer den kennt, egal. Aber ja, wir werden zu sprichwörtlichen Freunden Gottes. Und das mit Haut und Haar und das ganz. Und auch im Johannesevangelium spricht Jesus ganz selbstverständlich davon, dass er seinen Jüngern sagt, hey, ihr seid meine Freunde, Kapitel 15. Und er nennt sie seine Freunde und sagt, hey, wie eng das ist. Nicht Knechtschaft, sondern Freundschaft. Und dort, wo wir selbst vielleicht diese Freundschaft nicht leben oder gerade nicht wahrnehmen können, sind wir eingeladen, immer wieder neu diese Freundschaft von Gott anzunehmen und wahrzunehmen und zu sagen, okay, und ich lasse mich darauf ein. Und das Wunderbare an dieser Sache ist, bei einem Gleichnis kann man nie einfach alles übertragen, denn es gibt 2 Punkte, an denen Gott sich unheimlich von diesem Mann in diesem Gleichnis unterscheidet. Und zwar zum einen, Gott schläft nicht. Psalm 121, es ist so schön formuliert. Ja, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott ist wach, Gott wacht über uns und er ist bereit, jederzeit zu hören. Und es ist klar, Gottes Haus hat keine Türen zum Zumachen, die sind offen. Das heißt, wir sind aufgefordert und herausgefordert, mit allem, was uns gerade bewegt, auch zu Gott zu kommen. Und gleichzeitig, und an der Stelle, ringt es in mir selbst immer wieder, wenn es darum geht, dieses vor Gott alles bringen und auch penetrant vor Gott alles bringen, ausharrend und darauf zu vertrauen, dass Gott hört. Und gleichzeitig kommen immer wieder auch eigene Zweifel vielleicht hoch, eigener Glaube, also dieses Ich glaube und doch ist da Unglauben, ist an der Stelle immer wieder dicht beieinander. Und trotzdem einige Gedanken dazu, was uns verheißen wird und was uns vielleicht auch herausfordern kann. Ich hatte mal einen alten Schulfreund und als ich den, der kein Christ ist, und als ich ihn nach vielen Jahren wieder getroffen habe und wir über Glaubensfragen auch gesprochen hatten, da meinte er, warum sollte dieser Gott mich hören? Das Spannende ist, er hatte erst allerhand logische Einwände gegen Gott und weiß ich was und argumentieren und dann diese persönliche Frage. Und da hinterher zu kommen, das vernünftig zu beantworten, ich bin daran gescheitert. Aber es kann sein, dass es einem im Grunde wie dieser Person geht, die sagt, hey, warum sollte Gott ausgerechnet mein Gebet hören? Und man muss sagen, die Antwort ist, weil er dich geschaffen hat. Und das heißt, weil er dich liebt und damit automatisch sich danach sehnt, mit dir in Beziehung zu stehen, mit einem jeden Menschen. Und das ist etwas, wo ich denke, wie oft predige ich das und wie oft vergisst mein Innerstes das, dass das Wahrheit ist, zu sagen, okay, und Gott meint tatsächlich jeden Einzelnen, ganz persönlich und konkret. Und das heißt auch, dass auch unsere Verfehlung, auch vielleicht unsere Schuld, unsere Sünde, auch das, wo wir merken, wir scheitern an Gottes Ansprüchen, an den Ansprüchen anderer Menschen, an unseren eigenen Ansprüchen, dass das kein Hindernis für Gott ist, dass wir vor ihn treten dürfen, können und sollen und unsere Bitten vor ihn ausbreiten sollen. Und dann wird es ja, ich habe meine eigene Gliederung über den Haufen geworfen mal wieder, genau. Das ist dieser Punkt, Gott, der Freund, der gebeten werden darf. Ja, Gott stellt sich hier so vor. Und dann geht es ja weiter mit einem, finde ich, echt heftigen Satz, den Jesus im Grunde genommen über sich selbst und Gott, seinen Vater, Gott den Vater trifft. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, ja, mitten in der Nacht, dieser Freund, und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und die Übertragung ist klar und für Gott zählt das Gleiche. Gott ist dieser Freund, der gebeten werden darf und der uns deshalb gibt, was wir brauchen, weil wir ihn darum bitten, weil wir Freunde sind. Und wenn nicht, dann weil wir unverschämt bitten und drängen. Und ich finde dieses unverschämt, es passt nicht unbedingt in dem, wie ich christlich erzogen wurde, ja? Gott unverschämt zu bitten. Das heißt, jegliche formalen Anstand im Grunde genommen mal beiseite zu legen. Einfach immer weiter zu drängen, nicht locker zu lassen. Und das führt mich zum zweiten Punkt, zu dieser Aussage, wir, die Bettler, denen gegeben werden muss. Und da sagt Jesus, und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wahrscheinlich bezieht sich Jesus in diesen Worten genau auf das, was ich gesagt habe, auf ein Betteln. Auf eine Form des Bettelns, wo jemand da sitzt und sagt, ich benötige etwas von dir, weil ich nichts habe. Der Bettler am Straßenrand, der da sitzt und bittet. Ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr mit Bettlern gemacht habt. Manchmal sitzen sie nur da und sagen gar nichts. Manche kommen und bitten einen um etwas. Und manche, die können, habe ich so mal gehört, mitbekommen am Rande, teilweise auch schon, die können dann richtig fordernd werden. Ja, also ich will gerade nichts Böses sagen, aber ich habe auch schon Leute erlebt, die dann nicht Deutsch sprechen konnten und dann haben die um was gebeten und man gibt und dann sagen sie, hier, aber da sind noch 5 andere, gibt noch mehr und man denkt, ey, jetzt ist aber gut. Schon mal erlebt? Also so, es gibt auch ein Betteln, was anfängt, unverschämt zu werden und wo man denkt, wow, Moment mal. Und dann wird wahrscheinlich aufgegriffen ein Verständnis von, dann fängt dieser Bettler an, einem hinterher zu laufen und dann auch noch an der Tür zu klopfen und zu sagen, hey, komm noch mal raus, ich brauche was. Ich bedarf es. Ich benötige etwas. Und ganz ehrlich, ich habe überlegt, ob man das nicht auch freundlicher formulieren kann und habe mir gedacht, ich mache es einfach nicht, das freundlicher zu formulieren. Wir, die Bettler, denen gegeben werden muss. Weil wie in diesem Gleichnis mit dem Freund, ja, der eine Freund, der hat einfach nichts mehr. Und er geht deshalb und sagt, bitte gib mir doch drei Brote. Er hat es nicht zur Verfügung. Und mir scheint, dass das etwas ist, was echt demütigend ist, beziehungsweise Demut erfordert. Also es kann einen echt vom Kopf stoßen, wenn man sich das bewusst macht, zu sagen, okay, ich bin derjenige, der tatsächlich vor Gott als der Bettler, als der Bedürftige steht, liegt, sitzt, kniet, wie auch immer. Und ich sage das deshalb so hart, weil mir scheint, dass es mich manchmal davon abhält zu beten, dass ich mir das nicht eingestehen will. Vor Gott tatsächlich als der Bedürftige und als der Bettler dazustehen. Weil man es eben nicht sein möchte, nicht der Bedürftige, nicht der Bettler. Und doch scheint mir, dass das mit Gebet auch verbunden ist, mit aufrichtigem Gebet. Einzugestehen, ja, ich bin der, der etwas von Gott braucht und einfach der Empfangene ist. Und das ganz konkret. Und vielleicht, wie gesagt, ist es auch etwas, was einen von einem gewissen Hochmut runterholt oder von ein religiöses, geistliches Selbstbewusstsein ein bisschen zusammenstaucht. Sich bewusst zu machen, ich bin der Empfangene. Und doch scheint mir, dass es auch eine Voraussetzung ist, im Grunde genommen das zu tun, von dem Jesus hier redet. Dieses starke, beharrliche Nachfragen, Beten, Bitten, dranbleiben. Nicht einfach aufgeben, sondern eben zu bitten, zu suchen und tatsächlich anzuklopfen. Ja, und das, was Jesus hier meint, sind ja starke Formen davon. Also ich kann zu jemandem hingehen und sagen, hey, könntest du mir einen Kaffee in der Küche machen? Ja? Und dann sagt er, oh nee, nicht. Und dann sage ich, ja, okay, dann gehe ich halt selber. Oder ich kann zu jemandem gehen und sagen, hey, ich brauche tatsächlich etwas. Kannst du mir helfen? Kannst du mir dieses oder jenes geben? Und ich kann Dinge suchen im Sinne von, nicht da. Ja? Schlüssel dabei? Nee, gerade nicht. Oder ich kann die ganze Wohnung auf den Kopf stellen und etwas suchen. Und durchs ganze Dorf laufen und suchen. Und genauso beim Anklopfen machen wir heutzutage selten. Wir haben Klingeln, aber ganz ehrlich, geht mal zu jemandem, wo ihr sagt, da muss ich jetzt hin. Aber eigentlich ist gerade ungünstig. Kennt ihr das? Entschuldigung, wenn ich fies bin. Aber ja, es gibt so die Möglichkeit, man geht hin, klingelt einmal, wartet 3 Minuten und dann geht man wieder. Und es gibt die Möglichkeit, man steht da und klingelt und klingelt und klingelt und fängt an, ums ganze Haus zu laufen und alle Scheiben zu klopfen. Und dann ruft man drinnen im Haus aufs Telefon an. Und wenn da auch noch keiner rangeht, dann ruft man bei der nächsten Person an und fragt, weißt du, ob alles okay ist mit der Person? Und dann klingelt man nochmal, bis irgendwann die Person dann vor einem steht. Und dieses tatsächlich, ja, um was es mir gibt, es gibt eine Form des fast schon gleichgültigen und herzlosen Bittens und Suchens und Klopfens und es gibt etwas, das mache ich mit Leidenschaft. Und mir scheint, dass das, was, und das kann ich wirklich nur bekennen und vielleicht findet sich da jemand drinne wieder, aber dass das etwas ist, was mich hindert am leidenschaftlich zu beten ist, ich will mir nicht eingestellen, dass ich als Gott vor der Bitten, als Bittner stehe, als Bettler. Oder ganz ehrlich, wenn man mit Leidenschaft betet, wenn es mir wirklich wichtig wird, dann kann es einem wehtun. Im eigenen Herzen. Und wirklich an die Nieren gehen. Und dann kann es auch sein, dass es mich Kraft und Zeit kostet. Und man das im Gebet durchlebt, was man da gerade bittet. Und ja, mitleidet. Und ich glaube, dass es grundsätzlich etwas Gutes und Heilsames ist, weil es von Liebe zeugt. Und gleichzeitig will ich dem mich manchmal nicht stellen. Da ist ein geradezu gleichgültiges Beten leichter, schneller. Und es tut es ja auch, oder nicht? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, Gott hört das nicht. Und gleichzeitig frage ich mich, was ergibt es dann noch Sinn zu beten, wenn ich einfach nur maschinell bete? Von dem her, beten nimmt mich anders im Anspruch, wenn ich mich tatsächlich auf dieses Beten, auf dieses Suchen, auf dieses Klopfen einlasse, dann ist es anders, als wenn ich das, um was ich eigentlich bete, zur Hälfte verdränge. Und von dem her vielleicht, ich muss an der Stelle schier Worte von anderen nehmen, aber vielleicht ist manch ein Gebet an der Stelle auch nur schwach und geflüstert und glaubenslos, glaubensschwach. Aber es ist ehrlich. Und vielleicht ist manch ein Gebet auch geradezu unter Schweiß und Tränen hervorgebracht oder hervorgeschrien, hervorgestammelt. Und vielleicht manchmal auch in schlaflosen Nächten, in tiefster Dunkelheit, mitten in der Nacht. Aber es ist ein Dranbleiben. Und das Letzte, Gott, der Geber der guten Gaben. Und dazu die Verse 11 bis 13. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihm um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich glaube, in Bangladesch wäre das schwerer zu verstehen als für uns. Da gibt es Schlangen, Knöppel drauf, ab in den Kochtopf, super Mahlzeit. Ich muss sagen, die einzigen Erfahrungen, die ich mit Schlangen habe, ist, dass sie einem doch Angst machen können. Zumindest, wenn man Angst kriegt, dass die Schlange hätte fast die ältere Schwester beißen können und die dann hätte ja tot sein können, da war ich 7 oder so. Also da macht man sich anders Sorgen. Jedem ist klar, hey, für uns sind Schlangen und Skorpione keine Delikatesse, nichts Schönes, nichts Gutes, sondern Inbegriff des Bösen. Ja, und Fisch und Ei, okay, das ist dann vielleicht Geschmackssache, aber da merken wir, das ist etwas Gutes, ja? So, für die meisten vielleicht. Ja, wie Spätzle mit Seidenwürstel und Linsen, okay? So war das für die. Wenn es darum geht, wie erhört Gott eigentlich Gebet? Marco hat darüber auch gepredigt, kann man auch gerne nachhören noch einmal im Internet. Dass Gott nicht jedes Gebet so erhört, wie wir das wollen, ist klar, erlebt jeder. Und ganz ehrlich, das ist das, wo es mich am meisten getriggert hat, wie man noch sinnvoll darüber sprechen soll. Einerseits ja, wir sollen leidenschaftlich und erwartungsvoll beten und dranbleiben. Und das andere, es passiert nicht immer. Und doch, vielleicht können diese Verse uns dabei helfen. Wenn Jesus sagt, okay, hey, selbst ihr gebt euren Kindern das Gute und nicht das Schlechte, dann ist die Frage, vertraue ich Gott, dass er mir tatsächlich das Gute gibt und nicht das Schlechte? Zumindest dort, wo Gott mir auch Dinge versagt. Also vorenthält, sag ich mal. Wo er sagt, bekommst du nicht, um was du bittest. Oder auch, wo er sagt, warte. Und an der Stelle merke ich, dass es mich immer wieder herausfordert, zu sagen, okay Gott, ich will dir an diesem Punkt vertrauen, auch wenn ich einen bestimmten Wunsch habe, auch wenn ich irgendwas für notwendig halte und man sieht nichts. Vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint? Oder glaube ich, dass ich selber besser weiß als Gott, was gut für mich ist? Und gleichzeitig auch da diese Sache, wie schnell geben wir auf, um das Gute zu beten? Oder wo bleiben wir dran? Ich finde es herausfordernd, davon zu lesen, von, sag ich mal, großen geistlichen Persönlichkeiten, ja, wie lange die teilweise für Dinge beten mussten, bis etwas passiert ist. Und wenn ich dann das vergleiche, wie lange bleibe ich an Dingen dran? Wo ich sagen muss, okay, ich habe vielleicht über 2, 3, 4, 5 Jahre in regelmäßigen Abständen für Freunde von mir gebetet, dass sie Jesus kennenlernen, zum Glauben finden, Christen werden. Und es ist nicht passiert. Und ich habe im Laufe dieser Zeit, wurde ich immer frustrierter und habe die Abstände, in denen ich für sie gebetet habe, immer größer werden lassen. Und dann lese ich von einem Georg Müller, das ist Missionar gewesen, der in England Waisenhaus gegründet hat, ich glaube über 2000 Leute dort versorgt hat. Und von dem heißt es, dass er über 63 Jahre für einen Freund gebetet hat, bis der zum Glauben gekommen ist. Und das heißt, er ist zum Glauben gekommen, da ist Georg Müller gestorben und noch bevor er beerdigt wurde, ist dieser Freund zum Glauben gekommen. Sprich, er hat das überhaupt nicht mehr miterlebt. Wo ich denke, was für ein langer Atem, was für eine Ausdauer. Und gleichzeitig muss ich sagen, es hat sich gelohnt. Und wo ich sage, diese Leidenschaft und diesen Atem, langen Atem möchte ich auch und darauf immer wieder neu mich darauf einlassen. Und genauso Lina Stahl, die war mit darin involviert, die Liebenzeller Mission zu gründen. Viele sagen das ja etwas, deswegen sage ich das. Aber die hat dort in Liebenzell, in diesem kleinen Schlösschen, was dort mit zu sehen ist, gewohnt als Schwester, Diakonisse so in die Richtung, und hat aus ihrem Zimmer jeden Tag diesen Berg gesehen und hat 11 Jahre lang dafür gebetet, dass dieser Ort ein feuerspeiender Berg für Gott wird, von wo das Evangelium ausgeht und gepredigt wird in der ganzen Welt. 11 Jahre, bevor es überhaupt losging. Und trotzdem ist dort ein Missionswerk, was über 120 Jahre alt ist. Und wo ich denke, wow, was für eine Ausdauer, was für ein Herzblut, was diese Frau dort reingesteckt hat. Wir Studierenden haben uns immer beschwert und gesagt, hätte Gott ihr nicht ein anderes Zimmer geben können, weil sie hat immer auf den Bergseite geguckt, wo nur Schatten ist im Winter. Und auf der anderen Seite gibt es auch Sonne, da haben wir gesagt. Ne? Manchmal könnte Gott auch Gebete nicht ganz genau so erhören. Egal. Aber wo ich sage, davon möchte ich lernen. Und mich begeistern lassen. Ermutigen lassen. Und gleichzeitig, wie viel habe ich noch? Okay. Ein letzter Punkt, warum Gott manche Gebete vielleicht nicht erhört oder nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und an der Stelle muss man sagen, Gebet ist keine Magie, sondern Gebet ist Beziehung. Und Gott lebt in Beziehung. Und Magie bedeutet, ich tue eine bestimmte Handlung und wenn ich nur das richtig vollstrecke, ja, dann macht Gott im Grunde, was ich will. Ja, es geht auch im Grunde über Manipulierung von Geistern, Göttern, Gott, wem auch immer. Oder Menschen. Nach dem Motto, wenn ich nur den Segen richtig spreche und die Hände richtig halte, dann seid ihr Gesegnete und werdet nie mehr krank. Keine Ahnung, und werdet Millionäre, ja, alle, jeder. Gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das wäre Magieverständnis. Und Gebet ist, ich rechne tatsächlich damit, dass Gott handelt. Und trotzdem ist Gott in seinem Handeln souverän, das heißt unabhängig, er entscheidet selbst. Und das bedeutet aber auch, Gott manipuliert nicht andere Menschen. Und etwas, was ich auch als Gefahr sehe, ist, dass wir, keiner würde sagen, ich betreibe Gebet als Magie und fange an zu manipulieren, aber dass das, wie wir es tun, trotzdem dieses Denken beinhalten kann, nicht muss. Dass wir meinen, Gott manipulieren zu können, dass er das macht, was wir wollen, oder dass Gott dafür sorgt, dass andere Menschen das machen, was wir wollen und sich so verhalten, wie wir das wollen. Und da muss man sagen, Gott schenkt Menschen auch Freiheit und selber, lässt sie selber entscheiden. Gott manipuliert nicht. Und auch an der Stelle ist es vielleicht eine Form, warum manche Gebete gerade für Menschen uns über lange Zeit fruchtlos erscheinen. Wo man sagen muss, ja, also es ist auch ein Spannungsfeld, wo ich glaube, es ist gut, für Menschen vor Gott zu beten und einzutreten, und es ist unsere Aufgabe, aber die spannende Sache ist, ja, Gott kann sich einem Menschen in den Weg stellen, wie bei Paulus, der erst ja, Jünger Jesu verfolgt hat und dann selbst zu einem Jünger Jesu wird. Und andererseits überrumpelt Gott aber nicht einfach einen Menschen im Sinne von, der muss jetzt automatisch machen, was irgendjemand betet oder Gott verlangt. Auch dort bleibt immer eine Freiheit, und das sollten wir vielleicht auch mitbedenken. Auch dort, wo Gebete gerade für Menschen nicht so ausfallen, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und an dieser Stelle schließe ich damit. Die Frage eben, vertrauen wir Gott, dass er uns gute Gaben geben will. Und dieser Punkt, er ist der Freund, der gebeten werden darf, und gleichzeitig, auch wenn wir seine Freunde sind und werden wir wahrscheinlich immer bleiben, vor ihm Bettler. Luther sagte, wir sind Bettler, das ist wahr. Und doch ist es vielleicht die beste Einstellung, um tatsächlich zu beten und zu bitten. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du selbst uns zu Menschen machst, die voll Inbrunst, voll Freude, voll Liebe, voll Hingabe zu dir beten, dich bitten für diese Welt, für unser Umfeld, für unser Leben, die dich darum bitten und das im Blick haben, Herr, dass du zunehmen sollst in unserem Leben, dass wir dir ähnlicher werden. Sei du uns alles, unser Ein und Alles. Und Jesus, du siehst all das, was uns umtreibt. Du siehst die Anliegen, die wir gerade auf dem Herzen haben. Und ich möchte dich darum bitten, dass du dich dieser Anliegen annimmst und für uns sorgst an jedem Tag. Und bitte lass uns immer wieder neu aufschauen und sehen und staunen darüber, wo du in unserem Leben wirkst und wo du uns beschenkst. Amen.